Helene Grünes Moos, der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit Stefan Springer alias der Springer aus Herten. Ich mache das heute einfach mal.
Und herzlich willkommen, ebenfalls von meiner Seite, mit Antje Wessels alias, ja, gibt's glaube ich gar nicht.
Miss 15 Punkte.
Miss 15 Punkte, ja,
Insider.
Ja. Insider.
Es tut mir sehr
dafür
leid.
Dafür müsst ihr die anderen Folgen hören.
Das ist ja immer der Gedanke, wenn man Insider etabliert, dass man, das ist ja mehr oder weniger dann so eine Cross-Promo, nicht wahr?
Ja, apropos Cross-Promo, du kommst ja aus Hamburg, ich aus Herten. Wir sind aber heute in Berlin.
Ja, wir sitzen uns gegenüber. Das ist jetzt bereits die dritte Folge, die wir heute aufnehmen. Und wir haben großen Spaß dabei. Und wir haben gerade Mittag gegessen. Also wir sind richtig gestärkt. Und wir reden heute über eine Folge, die es bereits seit vielen, vielen Jahren gibt, nämlich seit dem Jahr 1988. Und wir haben sie in unseren Podcast-Ausgaben schon mehrfach gestreift. Unter anderem hatte sie einen entscheidenden oder war sie entscheidender Bestandteil unseres Interviews mit Elfie Donnelly. Mhm.
Es geht um Folge 39 mit dem Titel Unverhofftes Wiedersehen. Ich glaube, die Folge kennt eigentlich jeder, oder?
Das würde ich auch sagen. Und sie gilt ja, glaube ich, somit auch als eine der besten. Also würde ich mal, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob sie tatsächlich bei unseren Top-Folgen dabei war, beim Spotify-Ranking. Ich meine nicht, aber das ist ja auch, finde ich, verständlich, weil ich würde behaupten, wir erachten sie zwar genau wie etwa Bibis neue Freundin als eine der besten Folgen, aber es ist keine, die man allzu oft hört, wobei ich Unverhofftes Wiedersehen häufiger höre als Bibis neue Freundin, das muss ich ja auch sagen.
Weiß ich nicht genau, also ich höre beide recht häufig. Und ich muss gestehen, in den Top 10 ist die Folge bei mir nicht, aber sie ist auch nicht weit davon entfernt, weil wir müssen uns bei einer Sache im Klaren sein, das können wir hier schon mal spoilern. Die Folge, mit der wir uns heute befassen, ist vielleicht ja noch eine Spur ernster als die mit Moni.
Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Perspektive an und vielleicht auch, so doof das klingt, auf die Lebenserfahrung, die man hat. Sie hat auf jeden Fall eine Szene, die nicht humoristisch aufgebrochen wird.
Ja.
Und da muss man ja sagen, auch wenn es bei Bibis neue Freundin relativ lange dauert, da hat selbst Bibis neue Freundin Unverhofftes Wiedersehen etwas voraus in Sachen, wie gesagt, Aufbrechen einer sehr, sehr ernsten Situation durch entweder Hexerei oder eine gewisse Form von Erleichterung, Komik vielleicht sogar. Also wir werden später zu der Szene kommen, Stichwort Tante Luisa weint, die wird nicht humoristisch, emotional,
nein,
positiv aufgebrochen.
Überhaupt nicht. Und wo du jetzt schon bei der weinenden Tante Luisa bist, im Laufe von vielen Jahren und Jahrzehnten, die Folge schon auf dem Buckel hat, ist natürlich auch das Cover immer wieder modernisiert worden. Wenn wir uns mal die Erstausgabe ansehen. Wie gesagt, 1988. Übrigens, das ist die einzige Illustration, wo Bibi mit blauen Augen dargestellt wird. Also wer die Erstausgabe von 1988 hat, bitte einmal drauf gucken. Danach sehen wir das so nie wieder in dieser Form. Und was auch beeindruckend ist, ist das Motiv, was abgebildet ist. Wir sehen nämlich Bibi, wie sie die auf einem Stuhl sitzende, weinende Tante Luisa tröstet.
Die Szene kommt ja in der Folge so gar nicht vor. Und ich finde auch, dass sie ja so ein bisschen die Erwartungen an die Folge verzerrt auch.
Das ist so und deshalb hat man das Cover ja auch geändert und heute sehen wir eben eine sehr, sehr bekannte Szene, eben wie Tante Luisa Bibi regelrecht ankeift.
Und auf die CD hat es auch ihr Hund geschafft, auf die Kassette nicht.
Waldi.
Muss man ja wirklich sagen, der ist abgeschnitten auf der Hörspielkassette.
Armer Waldi.
Ja, armer Waldi.
Oder anders ausgedrückt.
Oh nein!
Ja,
ja genau. Wir haben sehr, sehr viele Stimmen hier, insgesamt 14. Ich weiß nicht, weißt du aus dem Kopf, ob es Folgen gibt, wo mehr Leute drin vorkommen? Vor allen Dingen kurze Anmerkung von mir. Ich musste die Folge nochmal hören, um zu erkennen, wo die ganzen Stimmen herkommen.
Ah, okay.
Also, weil man ja doch zentral halt Bibi und Tante Luisa hat, dann noch den Micha. Und Barbara und Bernhard und natürlich dann am Ende Friedrich Bergmann. Mhm. Aber da sind natürlich sehr viele Nebenfiguren anwesend.
Ja, ich sag mal, 14 Stimmen muss man sagen, das ist schon ordentlich. Es gibt aber einige Folgen, wo auch noch mehr auftauchen. Paradebeispiel ist ja Bibi als Prinzessin. Da scheint, glaube ich, das ganze Ensemble, was damals Kiosk zur Verfügung stand, am Mikrofon gestanden zu haben. Und natürlich auch Folgen, die ein bisschen länger gehen, wenn wir jetzt mal sagen, ja, die große Hexenparty, klar, ist eine Sonderfolge, Walpurgisnacht, da tauchen noch mehr auf, aber 14 ist auf jeden Fall überm Durchschnitt, ja.
Und es gibt eine große Überschneidung, was den Cast angeht, nämlich mit Bibi und die Vampire.
Genau, das ist nämlich Folge 40, also nur eine Folge später. Und da fällt doch auf, wenn wir uns die Liste angucken, der Leute, die damals beteiligt waren. Ich meine, klar, wenn es um die Leute geht aus der Familie Blocksberg, die sind sowieso immer dabei. Aber Blick auf die Nebenfiguren, die werden gesprochen von Leuten, die nicht so häufig dabei waren. Ich sag mal, Bruno Ferrari, Britta Sommer, die kennt man so eigentlich kaum. Bisschen bekannter sind Helmut Gauss und Alexander Herzog. Aber wie gesagt, in Folge 39 und 40 sind diejenigen, die ich gerade aufgezählt habe, alle dabei. Und was lernen wir daraus? Sehr wahrscheinlich hat man diese beiden Folgen zusammen aufgenommen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Man kann sich das so vorstellen wie bei uns quasi.
Ja.
Wir haben einen Anfang, der sehr, der geht direkt rein, würde ich mal sagen. Wir haben nämlich einen fast schon schimpfenden Bernhard Blocksberg.
Ja.
Und der auch hier mit seinen energischsten Auftritt hat in der gesamten Bibi-Historie, würde ich sagen. Weil er gibt ja viele Momente, in denen er sich so ein bisschen aufplustert und dann am Ende aber von Barbara und manchmal sogar Bibi so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt wird. Stichwort die verhexte Hitparade als Paradebeispiel. Aber hier setzt er sich durch, zusammen natürlich mit Barbara.
Ja, ich sag mal, das Szenario fängt eigentlich so an, wie es bei einigen anderen Bibi-Folgen auch der Fall ist. Die Blocksbergs sitzen am Tisch, kennt man, entweder frühstücken sie oder sind, glaube ich, hier beim Mittagessen. Und Bernhard Blocksberg, du hast es erwähnt, geht direkt in die Vollen. Du fährst dahin, Bibi, das ist mein letztes Wort. Und jetzt guten Appetit.
Ja, direkt.
Da schmeckt das Mittagessen doch viel besser.
Genau,
ne?
Weil so ist der Punkt, den er dahinter setzt, auch direkt unterstrichen. Die Folge kam ja auf jeden Fall in unserer Ausgabe zum Thema Logiklöcher vor. Auch wenn man natürlich sagen muss, und wahrscheinlich auch bei der Vorstellung der Blocksbergs, auch wenn man wahrscheinlich sagen muss, oder der Vollständigkeit halber sagen muss, ein klassisches Logikloch ist das ja gar nicht. Aber es ist doch, wirkt ein bisschen kurz gedacht, muss man sagen, oder?
Hier passiert einiges. Ich sag mal, wir sind noch gar nicht so richtig drin in der Folge. Und allein nach den ersten Sätzen, die wir so hören, stellt man sich doch so einige Fragen, was eigentlich so ja, die Familienverhältnisse der Blocksbergs betrifft. Ich fange mal direkt mit einer Sache an. Du guckst mich schon so erwartungsvoll an. Der Name der Familie, Blocksberg. Wo kommt der denn eigentlich her?
Naja, er kommt aus dem Hexischen. Er ist ja angelehnt an den Blocksberg. Und die meisten Hexen in der Hexenschwesternschaft haben ja alle Namen, die etwas Hexisches oder Magisches beinhalten, was man damit assoziiert. Und jetzt erfahren wir, dass Bernhards Schwester auch Blocksberg heißt.
Ja, ja.
Der Name also aus der von ihm, aus seiner Familie stammt. Also entweder ist es der größte Zufall aller Zeiten, ein Wink des Schicksals, oder es ist nicht richtig durchdacht.
Naja gut, drei Folgen weiter, Bibi im Zirkus. Da erwähnt ja Bibi eine Hexe namens Maleficia Blocksberg, beziehungsweise sie erwähnt, und der Zauberer Zaffetti ist es. Aber Bibi sagt direkt, das ist meine Tante.
Mhm.
Also es scheint dann eine Verwandtschaft von Barbara zu sein.
Ja,
so.
Ich möchte das nicht weiter zu Ende spinnen, wenn wir hier wirklich auf die Idee kommen, dass beide aus derselben Familie kommen.
Nein, das spinnen wir jetzt nicht zu Ende.
Auweia.
Ja, genau, auweia.
aber das ist ja nicht das Einzige. Wir setzen hier einfach ein Fragezeichen hinter, das auch wir nicht jemals aufklären werden. Es gibt auch mal so ein bisschen Einblicke in Barbaras gar nicht so wilde Jugend, denn offenbar hat sie ja mit 17 geheiratet.
Ja, Barbara Blocksberg feiert in Folge 55, nämlich erst ihren 33. Geburtstag. Dass sie 32 ist, das wissen wir bereits, nämlich aus der Folge Bibi halt den Bürgermeister. Da wird das Alter 32 ganz genauso erwähnt. Ja, und jetzt hören wir, sie und Bernhard sind bereits seit 15 Jahren verheiratet.
Hui!
Ja, war also richtig hui, ne?
ja, ich weiß nicht, welche Hochzeit ist das? Müsste ja
Gläserne oder Kristallhochzeit
sein. Ist übrigens, Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin so weit nie gekommen, Stichwort verheiratet. Aber man muss ja sagen, ich finde, das ist eine schöne Tradition, verschiedene Stufen der Hochzeit irgendwie zu feiern.
Also meine Eltern, feiern jetzt ihre Rubin-Hochzeit.
Das ist 45?
40, so alt wie ich bin.
Ist schön, oder? Ja. Finde ich richtig schön, wenn Eltern das noch hinkriegen. So. Und es geht wieder nach Venedig. Denn offenbar waren sie da auch auf ihrer Hochzeitsreise. Schönes Ziel übrigens. Und da soll Bibi natürlich nicht mit hin. Ich finde es sehr, sehr lustig, dass es kurz die Diskussion darüber gibt, ob Bibi mitkommt. Und Barbara dann halt erklärt, dass es nicht besonders attraktiv ist, seine pubertierende Tochter, sie sagt das Wort pubertierend nicht, aber so meint sie es ja, mitzunehmen auf den Hochzeitstag. Und Bibi so schön, aber ich störe euch doch nicht. Finde ich sehr, sehr amüsant. Und
vor allem, ich habe gerade noch mal geguckt, weißt du, wie der 15. Hochzeitstag auch bezeichnet wird?
Na?
Als Lumpenhochzeit. Keine Ahnung, wo das herkommt.
Da
aber,
fragt man sich manchmal. Ja. Wir haben, ihr hört es schon, wir haben endlich ein richtig gutes Nippleboard. Ja. Wir haben die Möglichkeit, ganz, ganz viele passend zur Situation existierende Geräusche einzublenden.
Ach, ich dachte ja, so. Zur 15. Hochzeitstag besuchen die wenigstens mal Boris an der Nordsee, aber Nein. Es geht dann doch in den Süden nach Venedig.
Genau, und für Bibi geht es auch in den Süden, nämlich nach München.
Ja, und da sind wir schon beim Punkt. Wir kennen das aus dem Blocksberg-Universum. Da wird immer sehr, sehr viel erwähnt an Orten, an Landschaften. Aber so auf der Landkarte tauchen die eigentlich nicht auf. Und hier haben wir schon sowohl mit Venedig als auch mit München.
Und später mit Hamburg.
Und später mit Hamburg, ganz genau. Und das ist ja nicht das Einzige. So im Lauf der Folge kommt so einiges zusammen. Aber wir merken schon hier, oha, hier hat man sich wirklich gut vorbereitet.
Hui!
Ja, aber hui, ohne Ende. Und nochmal auf das Alter zurückzukommen. Wir wissen nicht, wie alt Bernhard ist. Aber ich sag mal so, der kann ja nicht viel älter sein als Barbara. Mm-mm. Sagen wir mal, Bernhard ist 35. Mm-hmm. So, und jetzt geht's eben zu Tante Luisa. Sie ist 20 Jahre älter.
Das ist per se, ist das machbar, hätte ich jetzt was gesagt. Aber ja. Kennst du tatsächlich Geschwisterpaare mit so großem Altersunterschied? Ich tatsächlich
ja,
nicht.
Ja, doch, bei meiner Oma war das so. Von der Ältesten bis zur Jüngsten waren genau 20 Jahre Unterschied.
Wow, krass. Also wie gesagt, das gibt's, ist aber ungewöhnlich. Ja. Und man muss da sagen, ich finde die Besetzung der Sprecher und Sprecherinnen hier, klar, wir brauchen nicht über den Stammsprecher von Bernhard Blocksberg reden, aber auch hier, es ist ja immer interessant, dass man akustisch eine Altersstufe trifft, weil gerade bei Synchronsprechern, Stichwort Susanna Bonas Sebel spricht eine 13-Jährige.
Ja, ja.
Aber es ist sehr gut getroffen hier. Die 20 Jahre Altersunterschied, finde ich, hört man.
Das hört man. Sag ich mal, die Sprecherin von Tante Luisa, wir kommen gleich zu ihr, war jetzt nicht viel älter als Guido Weber. Aber sie hört sich natürlich älter an, keine Frage. Und wie gesagt, 20 Jahre älter heißt, Bernhard ist 35, Tante Luisa ist also in den Mit-50ern. Und wir wissen aber auch, wo lebt Boris jetzt? Bei den Großeltern Blocksberg, heißt bei den Eltern von Bernhard und somit auch Luisa.
Mhm.
Und wenn Luisa Mitte 50 ist, dann müssten die Großeltern ja schon auf die 80 ungefähr zugehen. Und da haben sie den kleinen Boris hingeschickt?
Vor allen Dingen ist Luisa eingeweiht.
Ja, ja.
Oh mein Gott. Naja, wie dem auch sei.
Hier tun sie gerade Abgründe auf, ne?
Auf jeden Fall. Wie dem auch sei, wir erfahren vor allen Dingen, dass München von Neustadt ungefähr 500 Kilometer entfernt ist. Und das lässt sich natürlich dann so ein bisschen damit lässt sich Neustadt, wo ja die immerwährende Frage im Raum steht, welches Neustadt jetzt eigentlich gemeint ist, ungefähr eingrenzen, so in den Bereich Magdeburg, Kassel, Koblenz. Also so nördlich ist das gar nicht.
Nee, und wenn wir sagen, die Neustadt, das Neustadt des Ursprungs, eher so Richtung Berlin haben wir es ja verordnet, kann nicht sein, Berlin ist weiter.
Mhm.
Und auch wenn man sagt, Neustadt liegt eher im Norden, dann müssten wir schon zumindest in Hannover sein, wenn nicht sogar Richtung, ja, ein bisschen weiter nach oben, Wolfsburg. Und dann gehen wir schon langsam Richtung Lüneburg, Hamburg, Bremen. Das ist alles noch viel weiter weg von München. Aber ja, 500 Kilometer ist okay. Das ist übrigens ungefähr auch die Strecke von Herten bis Berlin. Ja, kommt ziemlich genau hin. 520 Kilometer bin ich gestern gefahren. Sage ich jetzt mal, dann heißt es ja, Bibi soll mit dem Zug fahren, weil die Strecke so lang ist.
Mhm.
Also ich glaube, da können wir uns doch an so einige Folgen erinnern, wo die Strecke mit dem Besen deutlich länger war.
Ja.
Mallorca.
Mhm.
So.
Ja, gut, aber
Grönland.
Dann, ja, aber Mallorca hatte ja Bernhard keinen Einfluss drauf.
Ja, ist egal, aber trotzdem. Und in der nächsten Folge, Transsilvanien. Bitte, da fliegen die auch mit dem Besen zurück. Das sind, weiß nicht, 2000, 3000 Kilometer oder was?
Ja, ich möchte das aber deshalb. Ich bin ja immer ganz gut, Dinge irgendwie mir so zurechtzubiegen, dass sie dann doch nicht so schlimm sind, wie auch bei dem Superhex-Spruch, du weißt.
Ja, ja.
Aber hier kann man ja sagen, Bibi muss alleine fliegen. Und ansonsten ist sie bei so langen Strecken, hat sie eigentlich immer Begleitung. Ich erinnere mich, an welcher Folge ist das? Ich glaube, es ist der Hexengeburtstag, in dem Bernhard ihr ja noch erklärt,
wo sie lang fliegen
muss. Das klang auch nach einer relativ langen Strecke, aber glaube ich nicht 500 Kilometer.
Also wir haben Tante Luisa noch gar nicht kennengelernt, aber wir wissen durch den Erzähler ganz genau, wie sie ist. So dieses, fass dies nicht an, tu das nicht. Und weißt du, an wen sie mich so total erinnert hat?
An Frau Müller-Riemsee vielleicht?
Nö, nicht unbedingt. Da gab es eine andere Verwandtschaft, wo wir jetzt auch mittlerweile durch Fanproteste überzeugt wurden, dass es offensichtlich wirklich Verwandtschaft ist.
Ich glaube, Stichwort Einverhexter Sonntag,
ja, genau.
Kann das sein?
Mhm.
Ja, ja, doch, ich weiß.
Tante Paula, die mit den Nippes und den ganzen Schonbezügen für die Schonbezüge.
Ja, die haben wir vergessen in unserer Familienaufstellung. Also immer noch vielen Dank an alle Leute da draußen, die uns darauf hingewiesen haben.
Ja gut, wir waren uns nicht einig, ob es wirklich eine richtige Verwandtschaft ist oder nur eine Freundschaft. Ja gut, vermutlich ist es Verwandtschaft und zwar auch von Bernhard.
Ja. Der hat eine komische Verwandtschaft.
Der hat sehr, 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 sehr unfreundliche Damen in seiner Familie. Ne?
Ja, das ist wahr. Dann haben wir also diese Zugfahrt. Während du mit dem Auto von Herten nach Berlin gefahren bist, fährt Bibi halt mit dem Zug, hat aber, clever wie sie ist, sich Kartoffelbrei mit der Post geschickt. Und das
die ist clever, ne?
Das wollte ich gerade sagen. Das ist eine schöne Idee, weil klar, sie hätte ihn auch kleinhexen können oder was auch immer. Aber,
ich frage mich gerade, so ein Besen, der ist anderthalb Meter lang, der muss so in so einem langen Paket verschickt werden. Was bezahlt die da an Porto?
Also ich habe mir vor kurzem ein Paket schicken lassen, das war richtig, richtig groß, das hat 25 Euro gekostet.
Ja, okay.
Also das, wobei das ist ja fast schon Sperrgut dann.
Das ist dann Bibis ganzes Taschengeld, ne?
Ja, vermutlich. Und in diesem Zug haben wir eine sehr unterhaltsame Szene und vor allen Dingen habe ich da das Gefühl, da hat man sich mal richtig Mühe gemacht, irgendwie, wir hatten schon eine Folge Bibi und Essen und da hat man sich mal richtig Mühe gemacht, ein schönes Menü zu kreieren. Können wir mal reinhören?
Ja.
Bitte bringen Sie mir ein Menü, Herr Ober, und dazu ein Glas Weißwein.
Das Menü? Diesen Fraß wollen Sie wirklich essen? Sie komische Schnepfe? Was haben Sie überhaupt für eine grässliche Frisur? Außerdem ist die Ente schon eine Woche alt, der Reis dreimal aufgewärmt und der Weißwein ist aus dem Supermarkt, Sonderangebot.
Was erlauben Sie sich? Karl Otto, hast du gehört, wie dieser Mann mit mir redet?
Also mit deiner Frisur hat er recht, Ernestine. Ein offener, sympathischer Kellner, muss ich schon sagen.
Karl Otto! Ich falle gleich in Ohnmacht.
Fallen Sie nur, Gnädigste. Der Dickwanst, mit dem Sie verheiratet sind, macht sich garantiert nichts draus.
Dickwanst? Haben Sie Dickwanst zu mir gesagt?
Ja. Was für eine schöne alte Beleidigung.
Komische Schnepfe, auch geil, ne?
Ja. Aber gleichzeitig irgendwie auch so harmlos und süß. Aber man kann sich in dem zum damaligen Zeitpunkt vorstellen, das ist schon ganz schön derb.
Ja gut, Bibi ist natürlich auf der Zugfahrt auch ein bisschen gelangweilt. Mhm. Und dann wollte der Kellner noch so ein Menü andrehen, was sie gar nicht wollte.
Stimmt.
Ja, und dann hat sie sich die Situation mal lustig gehext.
Ente mit Orangen und Safranreis.
Lecker, ne?
Sie will eigentlich nur Pommeswürstchen und eine Cola.
Ja.
Nee, aber was ich hier so lustig finde, ist, wenn man sich mal vor Augen führt, das, was der Kellner sagt, das stimmt wahrscheinlich, dass der also wir reden von einem Bordrestaurant im Zug.
Die waren früher mal gut.
Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, Reis dreimal aufgewärmt, Ente von wann?
Eine Woche alt.
Eine Woche, ja gut. Gut, das dürfte man wahrscheinlich nicht mehr heutzutage, aber dass Weißwein in einem Bordrestaurant auch nicht der beste ist. Nun denn, ich glaube so wenig, also.
Aber wir haben ja gleich so diejenigen gehört, die ich gerade erwähnt habe. Vor allem dieser unfreundliche Kellner, Helmut Gauss, den kennen wir heute, wenn wir nach Falkenstein blicken, als diesen freundlichen, höflichen Butler Dagobert.
Stimmt.
Das ist gut, Alexander Herzog mit dieser tiefen, kräftigen, brummigen Stimme, der konnte sowieso jeden sprechen, von daher.
Ja, das ist wahr. Nun haben wir, Bibi kriegt ein schlechtes Gewissen, finde ich auch gut. Hier schillert mal wieder durch, dass sie wirklich das Herz am rechten Fleck hat. Und dann ist sie eben auch schon in München. Dann haben wir das erste Aufeinandertreffen zwischen ihr und Tante Luisa. Und alles, was wir im Vorfeld über Tante Luisa erfahren haben,
komplett,
kommt hier zum Einsatz, hätte ich was gesagt.
Bibi? Bist du Bibi Blocksberg, meine Nichte?
Ja, ja, das bin ich. Bist du Tante Luisa?
Ich denke wohl. Erkennst du mich denn nicht wieder?
Nein, nein, irgendwie... Ich war doch noch klein, als ich...
Ja, ja, mich erkennt man so schnell nicht wieder. Ich bin eine unauffällige Person. Das hier ist Waldi, mein Dackel. Du darfst ihn zweimal am Tag Gassi führen. So, und nun komm. Wir werden uns ein Taxi nehmen. Ich fahre nicht mit der Tram. Das Taxi ist zwar teurer, aber ich werde es meinem Bruder auf die Rechnung setzen. Ich hoffe, du kostest mich nicht zu viel Geld und gehst mir etwas im Haushalt zur Hand.
Also an Bibis Stelle wäre ich, glaube ich, zum Bahnhof umgedreht, wäre in den Zug nach Neustadt zurück. Also.
Ja,
hei.
Das stimmt. Wir haben ja hier Tante Luisa, oder wird gesprochen von Sigrid Lagemann. Mhm. Die kennen wir ja unter anderem auch als Friseurin Schnipp. Passt sie auch hervorragend rein.
Ja.
Und sie war auch Leila Blümchen.
Ja, das ist der große Highlight.
Das ist so genau das, die direkte Umkehr. Ich finde, sie schafft es wirklich sehr gut, so blöd das klingt, so eine Art von Person zu verkörpern. Denn man muss ja sagen, wir reden hier nicht, also wir haben ja auch in gerade in späteren Bibi-Folgen, wenn wir Schurken oder so haben, die sind ja immer gerne so ein bisschen überspitzt, damit man sich da auch gerade als junger Zuhörer oder Zuhörerin so ein bisschen von absetzen kann, dass man da eine Grenze ziehen kann. Aber so eine Person wie Tante Luisa gibt's im echten Leben. So, ja. Oder diese Art Mensch gibt's. Und ich finde aber schon, dass es, wenn man erwachsen ist, dass man auch die Tragik in ihrer Selbstbeschreibung hört. Also dieses, mich erkennt man so schnell nicht wieder, ich bin eine unauffällige Person. Ja, das ist ein sehr trauriges Eingeständnis. Ich erinnere mich noch, ich habe mein erstes...
So ein Zugeständnis, dass man sich aus dem gesellschaftlichen Leben abgekapselt, zurückgezogen hat, ne?
Genau, ich erinnere mich noch, ich habe meinen ersten Freund, glaube ich, durch den Satz auf mich aufmerksam gemacht, dass ich meinte, mich vergisst man nicht so schnell. Also das genaue Gegenteil. Aber wie gesagt... Ja, sie ist direkt da als Antisympathin, aber wie gesagt, man merkt sofort, da steckt viel mehr hinter, auch wenn es vielleicht, und da muss ich sagen, es ist nicht dieser typische, diese typische Charakterisierung, harte Schale, weicher Kern, nein. Harte Schale,
noch härter,
eingefrorener Kern.
Ja, ja. So aus Blei, ne?
Genau.
Ja, also wie gesagt, da kriegt man echt Schüttelfrost. Also Sigrid Lagemann, muss man sagen, zum damaligen Zeitpunkt 63 Jahre alt, also ein bisschen älter als die Person, die sie spricht. Übrigens 1992, also nur 4 Jahre nach der Aufnahme gestorben.
Sehr früh.
Lebt also schon mehr als 30 Jahre nicht mehr.
Weißt du warum?
Nee.
Okay, ist ja leider ein sehr frühes Alter mittlerweile. Ja, möge sie in Frieden ruhen. Dann trifft Bibi aber glücklicherweise auf eine Person, die es ihr ein bisschen erträglich macht in München.
Genau.
Und da habe ich erst von erfahren, als ich deine Notizen gelesen habe, dass es kein richtiger Dialekt ist im Sinne von, der Synchronsprecher ist wirklich süddeutsch, sondern er mimt das. Und das ist wirklich ein sehr guter süddeutscher Dialekt, denn wenn Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher Dialekte nachmachen müssen, weil sie selbst nicht sprechen. Das geht ganz oft schief.
Ja,
aber hier ist es wirklich auf, trifft den Nagel auf den Kopf.
Was hast du? Mensch, du kannst vielleicht angeben. Bist du neu hier?
Gerade angekommen. Aber Gott sei Dank bleibe ich nur eine Woche. Ich bin zu Besuch bei Tante Luisa.
Luisa Blocksberg? Der Schrecken der Straße? Die sieht ja mal aus, als hätte sie 1 Pfund Zitronen gegessen, mindestens. Wenn wir auf dem Hof spielen, schüttet's manchmal kaltes Wasser auf uns runter. Das ist deine Tante? Mein Beileid.
Danke. Das kann ich wohl gebrauchen. Wie heißt du denn?
Ich bin der Micha. Ich wohne eine Etage tiefer. Wenn du gerade gekommen bist, dann kennst du dich in München ja noch gar nicht aus, gell?
Ja, ab von Zitronengäste, gell?
Mhm. Aber man muss sagen, dass der Sprecher Daniel Muck zum damaligen Zeitpunkt 12 Jahre alt auch aus München kommt. Mhm. Trotzdem ist es eben nicht der Dialekt in dem Sinne, denn das wiederum...
Das klingt so wie einer aus München, der sich darum bemüht, weitgehend Hochdeutsch zu reden.
Genau, so. Denn ich würde fast behaupten, gerade beim Münchner Dialekt ist es wahrscheinlich fast schon schwieriger, die Leute dann dazu zu bekommen, zu sagen... sprich mal so, dass auch norddeutsche Leute dich verstehen.
Ja.
Denn wer einmal, und ich habe viele, viele Jahre in Süddeutschland verbracht, im Urlaub jedes Jahr, und ich verstehe es einigermaßen mittlerweile, weil wir aber auch in so einem Minidorf waren mit nur insgesamt 5 Parteien Und da sprechen die ja so, dass man wirklich nichts versteht.
Das ist schon schwierig, ja.
Das heißt, ich weiß, wie Süddeutsch klingen kann. Aber ja, wir haben, wie gesagt, hier den Micha. Und der führt Bibi ja erstmal so schön zu Münchner Sehenswürdigkeiten, die es alle gibt.
Ja, aber ich sag mal, Micha, wie gesagt, Daniel Muck, 12 Jahre alt, war damals auch so ein junger Nachwuchsschauspieler. Das heißt, wenn er damals 12 war, müsste der heute so Mitte 40 sein, ist aber meines Wissens nach gar nicht mehr im Schauspielgeschäft tätig.
Ich habe von dem auch noch nie gehört.
Nee, also er ist auch nur, hat seinen einzigen Einsatz in dieser Folge, sonst in keiner anderen. Also,
brauchte vielleicht keinen Münchner mehr.
Aber wie gesagt, wo gehen sie hin? Natürlich in den Englischen Garten. Da gibt es den chinesischen Turm. Die beiden essen eine Weißwurst. Mhm. Ne? Also das ist,
und eine Weißwurst.
Weißwurst
hole ich uns auch. Ja. Deshalb spreche ich keine süddeutschen Dialekte.
Und deshalb esse ich auch keine Weißwurst.
Nein?
Nee, Weißwurst ist nicht so meins.
Ah, die Familie meines Freundes kommt aus Süddeutschland ursprünglich. Die kann das richtig gut. Naja, ist ja egal. Du hast mich wieder auf eine Sache gebracht, die ich nicht wusste. Es gibt quasi eine Deleted Scene. Woher weißt du sowas? Ist die noch in der ersten Auflage mit drin?
Ja, die ist noch in der ersten Auflage drin. Auf Kassette habe ich's. Und auf dem, was du so heute downloaden kannst und in den Streaming-Portalen findest, ist das meines Erachtens nach auch ein bisschen unsauber rausgeschnitten. Da hörst du so richtig so eine Kante.
Okay.
Und zwar, nachdem sie halt im Englischen Garten waren, geht es nach Hause und da wird erwähnt, in welcher Straße Tante Luisa wohnt. Das ist die Clemensstraße. Und die Clemensstraße, die gibt es in München wirklich, so im Norden der Innenstadt, also ein bisschen höher gelegen. Gar nicht so weit entfernt übrigens vom Englischen Garten.
Ach, witzig. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man es rausgeschnitten hat, um dann, also Bibi ist ja nun wirklich nicht, ich meine, sagen wir so, wir diskutieren nicht seit 66, 67, 68 Folgen darüber, wo Neustadt eigentlich ist. Also das ist letzten Endes nicht immer komplett zu verorten. Das würde ja eigentlich auch gar nicht reinpassen.
Man hat sogar mal aus einer Folge, das ist Bibi reist aus, da wird eine Telefonnummer genannt und die hat man hinterher auch rausgenommen, weil vermutlich alle Leute mal die Nummer gewählt haben. Klammer auf, ich als kleines Kind auch, Klammer zu.
Und? War nicht vergeben?
Ich war bitter enttäuscht, dass am Ende der Leitung nicht Tommy Drexler war.
Das glaube ich.
Wie alt war ich da? 4, 5?
Weißt du denn noch, wer am Ende der Leitung war?
Nee, keine Ahnung.
Okay. Auf jeden Fall, für solche Infos bist du hier. Und ich sag dir auch direkt.
Und in Herten gibt es auch eine Clemensstraße übrigens, Luftlinie 300 Meter von mir entfernt.
Das sollte alles so sein. Und nur zur Info, ich habe Unverhofftes Wiedersehen auch zum ersten Mal auf Kassette gehört, war aber dann offenbar nicht die erste Auflage. Dann gibt es eben diese eine Szene relativ zügig danach, wenn sie nach Hause kommt.
Weil jetzt kommt so ein bisschen, ich sag mal, so ein kleiner Wendepunkt. Bisher haben wir Tante Luisa nur als verbitterte Person kennengelernt, sowohl durch Erzählungen als auch durch ihr persönliches Auftreten. Mhm. Und jetzt erfahren wir so langsam, was dahinter steckt.
Was wir aber nur deshalb erfahren, weil sich Bibi ja für sie interessiert. Mhm. Und dieses Interesse geht so weit, dass Bibi Luisas Gedanken liest.
Ja.
Natürlich ein, das kommentiert auch der Sprecher, nicht der feinste Schachzug, denn das ist ja, also weiter in die Privatsphäre kann man nicht eindringen.
Big Brother, ne?
Aber wie gesagt, gleichzeitig muss man Bibis Einsatz loben, denn die ahnt ja offenbar.
Mhm.
Die will ja verstehen, warum ihre Tante so ist. Und das hören wir uns jetzt mal an, warum sie so ist.
Wäre doch alles so wie vor 30 Jahren. Wie schön war das Leben damals. Und wir wollten heiraten. Warum ist das mit Friedrich nur passiert? Wir hatten uns doch alles so schön ausgemalt. Einen ganzen Haufen Kinder wollten wir haben. Ein kleines Häuschen mit Garten. Friedrich, warum nur?
Puh.
Ja, und jetzt, wie gesagt, dauert es relativ, also für Bibi Blocksberg-Verhältnis dauert es relativ lange, bis das aufgebrochen wird, habe ich ja schon gesagt. Denn Bibi kommentiert es und so nach dem Motto, ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid, der Erzähler kommentiert es. Und dann wird diese Szene so stehen gelassen. Der nächste Bruch ist dann wirklich ein kompletter Szenenwechsel. Neuer Tag, neuer Ort. Also
zurück zur Tagesordnung, ne?
Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, die Szene an sich, also das kennt man ja gerade, wofür ja zum Beispiel die Marvel-Filme sehr gerne kritisiert werden, dass sie ernste Szenen sehr gerne mit so einem lockeren One-Liner irgendwie beenden, sodass sich Emotionen gar nicht richtig entfalten können. Mhm. Und ganz so krass ist es bei Bibi Blocksberg jetzt nie, weil so arg emotionale Szenen wir sehr selten haben. Aber das wird hier nicht gemacht. Es gibt keine Ahnung. Es hätte ja schon gereicht, Bibi irgendwie sagen zu können, mal gucken, was wir da machen können. Mhm. Sowas gibt's auch nicht.
Nee, es wird nicht aufgelöst, gar nichts. Bibi bleibt völlig baff zurück. Genauso baff, glaube ich, bin ich da zurückgeblieben, als ich das zum ersten Mal gehört habe.
Ja, aber wie gesagt, es gibt ja dann den Wechsel. Und das ist dann auch, finde ich, die einzige Szene, die wirklich so ein bisschen Humor beinhaltet im Sinne, oder ein bisschen, wie du sagst, Tagesordnung. Und ja gut, wir haben die fliegenden Hunde beim ersten.
Wir wissen natürlich erstmal, Bibi hat natürlich ihren Besen per Post geschickt.
Genau.
Der ist mittlerweile in München angekommen. Sie holt den ab und lädt den Micha zu einer kleinen Spritztour ein. Und dann kommt das, was ich gerade eingangs erwähnt habe, hier wieder ganz detailgetreu vorgegangen. Ich zitiere mal, wo die überall hinfliegen. Frauenkirche, Isar, Oktoberfestwiese, Starnberger See, das sind ja alles, das gibt's ja alles wirklich.
Genau. Und sie verhext das Glockenspiel.
Ja,
also sie vergreift sich an einem Wahrzeichen Münchens.
Man muss sagen, das Glockenspiel ist ja wirklich berühmt. Und was Bibi daraus macht, ich glaube, wir hören uns das einfach mal an und kommentieren das anschließend.
Ja.
Hörst du? Das ist das Glockenspiel, Bibi. Das ist berühmt. Siehst du, da stehen immer viele Touristen davor.
Ist ganz hübsch. Aber wie wär's mit einer anderen Melodie? Zum Beispiel mit Hänschen klein. Ene mene miel, spiel Hänschen klein jetzt Glockenspiel. Hex, hex.
Die Leute, die kommen ja ganz durcheinander.
Also ganz ehrlich.
Auweia.
Ja, ich finde es übrigens wahnsinnig witzig, wie einem die Erinnerung einen Streich spielt. Ich höre die Folge, ist eine der von mir öfter gehörten und ich hatte gerade im Kopf, jetzt kommt alle meine Entchen. Crazy. Genau, das ist so ein bisschen, da kann man mal durchatmen und wir ahnen aber schon, es geht ja wieder zurück zu Tante Luisa.
Aber nochmal ganz ehrlich, das klang doch schrecklich, oder? Dieses Hänschen klein. Vor allem vorher dieses wunderschöne Glockenspiel und dann, sie will es lustig machen. Nein, sie macht es einfach schrecklich.
Generell, Stichwort, sie will es lustig machen. Dadurch, dass sie ja weiß, was mit Tante Luisa jetzt wirklich ist, ist sie ja zu Beginn des neuen Tages auch, der Erzähler sagt es, besonders lieb zu ihr. Mhm. Sie macht ihr Frühstück. Das überrumpelt Tante Luisa richtig, aber deshalb ist sie ihr ja einigermaßen wohlgesonnen, wenn sie wieder heimkommt, weil sie ja auch wirklich sagt, ich habe ja gesehen, du hast es heute Morgen mit dem Frühstück gut gemeint. Und dann verscherzt sich das Bibi direkt wieder mit ihr. Aber
ja, das,
sie
war, das war vorher schon. Sie hat sie ja so angemault, weil sie in den Privatsachen rumgeschnüffelt hat. Und das führt ja in der Tat zu einem richtigen Donnerwetter.
Ja.
Weil Bibi sie möchte der Sache jetzt natürlich auf die Spur gehen. Sie wird so ein bisschen jetzt zum Justus Jonas von Neustadt, sag ich mal. Und sie guckt nach, was kann man denn jetzt machen und was ist überhaupt los? Und dann durchwühlt sie eben die Schubladen von Tante Luisa, als sie noch nicht da ist oder im Nebenzimmer schläft oder was auch immer. Und findet dann wirklich Hinweise darauf, was passiert ist. Zeitungsausschnitte, alte Fotos, Berichte. Explizit findet sie dann auch Berichte über ein Schiffsunglück von, jetzt kommt's, 1957. Mhm. Das heißt, das ist 30 Jahre her. Wir sind jetzt 1987, 88, wo die Folge aufgenommen, veröffentlicht wurde. Also da hat man zumindest zeitlich von der Abfolge her wirklich gut aufgepasst. Wir gucken, 1957, da ist meine Mutter geboren. Also zum Verständnis, dass man weiß, wie lange das her ist.
Ja.
Heute sind das 66 Jahre, um Gottes Willen. Ja, und während sie da eben, wobei, sie sagt 1957, da war ich noch gar nicht auf der Welt, noch lange nicht. Susanna Bundasewicz ist 1955 geboren. Oh, schön.
Ja. Die richtige Bibi war zu dem Zeitpunkt also schon auf der Welt.
Genau, aber jetzt kommt eben die richtige Tante Luisa, die sie nämlich erwischt. Und jetzt gibt Casalla, und zwar richtig.
Ja.
Bibi! Bibi Blocks!
Tante Luisa!
Was stöberst du da in meinen Sachen? Nein! Lass die Finger davon, geh weg! Raus mit dir! Ich will dich nicht mehr sehen. Oh. Friedrich, Baby, gib das Foto sofort her.
Aber Tante Luisa, ich wollte doch nur...
Aus meinen Augen, sag ich, in Fahrt mit dir. Lass dich heute Nachmittag nicht wieder blicken.
Und ich sag mal so, ihre Reaktion ist gerechtfertigt. Und zwar unabhängig davon, wie streng die ist, aber sie weiß ja nun mal nichts von Bibis Positiv. Also selbst, und selbst wenn sie von Bibis positiver Intention wüsste, was Bibi hier macht, ist übergriffig.
Das ist übergriffig auch, das heißt ja mal, der Mittel heiligt den Zweck oder heiligt den Zweck auch nicht.
Ja, Bibi mit 13 Jahren wird wahrscheinlich den Zweck übers Mittel gestellt haben. Und das ist, finde ich, auch eine Entscheidung, die für eine 13-Jährige authentisch ist, aber
ja,
trotzdem.
Ja, und ich hätte es auch nicht gerne, ich als, sag mal, wenn ich eine gestandene Persönlichkeit bin und kommt wirklich eine 13-Jährige und ich habe da wirklich dieses tiefe Schicksal in mir drin und die durchwühlt da alles, wäre mir auch sehr, sehr sauer aufgestoßen. Wobei, ich weiß nicht, ob man dann die 13-Jährige einfach so rausschmeißt in einer Stadt, in der sie sich nicht auskennt. Vielleicht
naja,
ein bisschen
überzogen.
Naja, sie
sagt ja heute Nachmittag.
Ja, gut.
Und sie sagt ja auch nur, lass dich nicht blicken, reicht ja auch, wenn sie auf ihr Zimmer geht.
War vielleicht von beiden keine Glanzleistung. Aber.
Ja, das stimmt. Übrigens sollten wir haben schon Elfie Donnelly erwähnt und wir sollten vielleicht nochmal auf das Interview oder auf die Folge mit dem Interview mit ihr verweisen, denn es muss ja ein, oder wir haben uns damals gedacht, es muss ja einen Grund haben, dass die Folge so detailreich ist und auch so, was die Orte angeht, so detailliert ist. Und sie hat uns gegenüber ja bestätigt, dass die Folge zum Teil einen realen Ursprung hat.
Genau, das wird ja auch in Fankreisen immer heiß diskutiert, wenn immer gesagt wird, das muss doch auf einer wahren Begebenheit irgendwie geschrieben worden sein. Und wir hatten in der Tat Elfie darauf angesprochen. Sie musste natürlich ein bisschen nachdenken, weil, keine Frage, das Ganze ist 35 Jahre her. Aber dann sagte sie, doch, da war was mit einem Schiffsunglück. Und ich habe das damals so in dieser Folge verarbeitet, ja.
Ja, hört gerne noch mal rein. Auf jeden Fall ist jetzt aber Bibi, du hast eben gesagt, keine Glanzleistung von ihr. Was jetzt kommt, ist aber eine Glanzleistung. Denn wer findet heraus, oder wer kann ihr helfen quasi bei der ganzen Sache? Eine Person, die alles herausfindet und das ist Carla Kolumna.
Ja, Carla Kolumna kann ja sowieso alles.
Ja.
Aber jetzt kommt erstmal der ganz große Hammer, so diese technischen Tücken der 80er Jahre. Mhm. Die beiden telefonieren und Carla Kolumna, oh, du hörst dich ja so weit entfernt an Bibi. Ja.
War das früher wirklich so?
Ja, ich kann mich noch daran erinnern und vor allem, das ist ein Ferngespräch, das war richtig teuer. Innerhalb Deutschlands, ein Ferngespräch. Ja. Heute rufen wir Leute auf der ganzen Welt für Nüsse an.
Genau.
Ist schon Wahnsinn. Wenn ich mit Verwandten auf der ganzen Welt in den USA, in Australien telefoniere, da ist die Tonqualität meistens besser als bei städtischen Telefonaten.
Das stimmt.
Ja.
Und es ist ja nicht nur Neustadt München, sondern auch Hamburg München.
Ja, ja.
Denn Bibi ruft ja dann und sie ist ganz aufgeregt. Halt dich fest, Micha, ich rufe jetzt in Hamburg an. Mhm. Also,
aber noch besser ist ja, als Carla erstmal rausfindet, wer von den Seemännern überhaupt überlebt hat.
Das stimmt.
Hugo Huflattich. Mhm. Das ist der 85. Hugo, der uns begegnet in der Serie. Herbert Horn, da haben wir also ha, 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 ha. Oder andersrum. Ne? Und dann kommt Friedrich Bergmann.
Ja.
Ganz anderer Name, ne? Keine Alliteration, gar nichts.
Ja, das stimmt. Und sie erreicht ihn. Das ist der Wendepunkt.
Genau, sie ruft ihn an, nämlich in Hamburg unter einer Telefonnummer. Ich frage mich, wie Carla Kolumna das alles in so kurzer Zeit, es gab noch kein Internet damals, recherchieren konnte. Die muss doch da höchstens bei irgendwelchen Zeitungsredaktionen angerufen haben.
Ja, oder kennst du das, sieht man manchmal, ich weiß aber nicht, ob das damals schon gab, wenn man so früher Leute recherchieren sieht in Bibliotheken, in so Computern, wo dann die alten Zeitungsausschnitte drin geordnet sind.
Aber gab es das in den 80ern
schon damals?
Ich weiß
es nicht, keine Ahnung.
Also zumindest in Deutschland glaube ich eher nicht.
Aber ich erinnere mich zum Beispiel gerade an S Kapitel 1 und der spielt Anfang der 90er und da gab es das schon. Aber es ist halt auch S, also ich erhebe da keinen Anspruch auf Korrektheit.
Klar, man kann natürlich in Bibliotheken gehen, Zeitungen durchforsten, aber das dauert ja alles Tage, Wochen, Monate.
Das ist wahr.
Und hier geht das innerhalb von, weiß nicht, 2 Stunden.
Andererseits, es ist natürlich schon ein großes Unglück. Mhm. Also das muss man ja sagen.
Hier sage ich jetzt mal wieder, wie erreichen Sie den? Ja, vermutlich eine Nummer, die im Telefonbuch stand. Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst aus deiner Kindheit. Ich weiß das noch. Wenn man früher, sage ich mal, in die Poststellen gegangen ist, da gab es diese riesengroßen Telefonbücher von allen Städten und auch von Hamburg. Und da hätte auch mal Tante Luisa reingucken können.
Eigentlich
Friedrich
schon.
Bergmann. Aber
ja,
gut.
Da möchte ich aber kurz einlenken. Ja. Ich erinnere mich daran, dass ich vor einigen Jahren eine ganz alte Freundin irgendwann mal wieder getroffen habe und wir haben dann Nummern ausgetauscht und festgestellt, warum haben wir uns eigentlich nie mal versucht, auf der alten Nummer zu erreichen. Ja. Kommt man manchmal einfach nicht
drauf. Muss man sagen, jetzt denke ich gerade nach, Tante Luisa konnte nicht wissen, dass er in Hamburg lebt, Klar. weil er erst nach dem Schiffsunglück dorthin kam. Das erfahren stimmt. wir durch Carla. Tante Luisa ist ja damals in ein so schweres Loch gefallen, dass sie für ein paar Jahre nach Frankreich gezogen ist übrigens. Ja.
3 Jahre in Frankreich.
Jahre in Frankreich hat sie gelebt. Ja. Und
Friedrich Bergmann, gesprochen von Horst Pinnow. Mhm, und genau. der ist kein Norddeutscher.
Nein.
Sondern Berliner. Und genau. er macht das, was auch der Sprecher von Micha macht, sehr, sehr überzeugend, einen Dialekt sprechen.
Aber wirklich so aus vollstem Herzen. Ne?
Wirklich.
Auch so mit dieser...
Und ich kann das beurteilen als Hamburgerin.
Ja. Jahrgang 36, der lebt noch.
Wahnsinn. Das ist echt, das ist ja der Hammer.
Na, übrigens damals auch ein sehr, sehr viel beschäftigter Schauspieler.
Spricht aber wahrscheinlich nicht mehr in dem Alter, oder?
Ob er es heute noch macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Naja.
Ja gut, aber jetzt kommt das Nächste.
Das ist natürlich eine Zwickmühle für ja. Bibi, weil sie weiß ja, was für ein großartiges Ende der ganze Besuch in München nehmen wird. Aber jemandem wie Tante Luisa anzukündigen, wir kriegen Besuch und wir sagen dir nicht von wem.
Ja, ja.
Das ist...
Vor allem nach der Aktion vom Vortag, ne? Also, ja. Naja, schon übel. Ja, und dann sagt Tante Luisa, na gut, dann geh wenigstens Kuchen kaufen, ne, weil wir können den Gast ja nicht einfach ja. hier so und der kriegt nichts auf den Tisch. Ja, dann geht Bibi einkaufen, Kuchen, was kauft sie natürlich auch? Zitat, Mohrenköpfe, Zitat Ende.
Wurde das mittlerweile rausgeschnitten?
Nein, es ist immer noch drin.
Okay, das lassen wir so stehen.
Ja.
Und dann kommt vielleicht einer der schönsten Momente der Bibi Blocksberg-Geschichte, den wir jetzt mal so für sich stehen lassen. Oh.
Frau Blocksberg?
Kommen Sie nur näher, Herr. Aber...
Bergmann. Friedrich Bergmann. Luisa. Oh. Ich... Kennst du mich nicht wieder?
Oh, Friedrich Bergmann. Friedrich.
Luischen. Ach, komm in meine Arme. Oh. Lass dich küssen.
Oh. Da geht einem das Herz auf.
Wirklich,
oder?
Ich habe auch Gänsehaut bei der Szene. Kann ja. auch sein, es ist sehr kalt hier drin. Vielleicht ist es auch das.
Erpelfolie.
Aber es ist ein wahnsinnig schöner Moment. Und man möchte eigentlich das sehen. So.
Ja. Ich meine, der Friedrich hat ja auch Augen. Direkt die Beine in die Hand genommen, ist mit dem Flugzeug von Hamburg nach München. Geht, glaube ich, relativ schnell, wenn man halt ein Flugzeug bekommt, so last minute. Ich weiß ja. nicht, wie die Flugverbindungen damals waren.
Keine
aber
Ahnung.
Es geht sowieso, wie gesagt, alles wirklich sehr, 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 sehr rasend schnell. Ne?
Aber zumindest bei der Sache mit Friedrich, dass der sofort alles in Bewegung setzt, um seine verloren geglaubte Liebe des Lebens ja offenbar hier irgendwie zu treffen.
Er hat ja auch gesagt, er hat seitdem keine andere Frau mehr angesehen.
Ja, das stimmt. Und daraufhin muss auch sofort geheiratet werden. Und ich finde das...
Aber ich sag mal ganz ehrlich, auch was Friedrich gesagt hat, ja, Luisa, die ist doch bestimmt nicht mehr unter den Lebenden. Hallo, die Frau ist Mitte 50, warum sollte die nicht mehr leben?
Ja, aber vielleicht hat er gedacht, sonst hätte sie ja ihn vielleicht gesucht. Das ist halt, keine Ahnung, vielleicht tröstet man sich auch darüber hinweg, wenn man den Kontakt verloren
aber
hat.
Aber schon stark, oder? Von Bibis Recherche bis Friedrich steht hier bei Tante Luisa vor der Haustür. Das geht alles an einem Tag, ne?
Ja, das stimmt. Aber es gibt eine Sache, die dann auch sehr schnell geht, die ich aber verstehen kann, denn sie wollen sehr schnell heiraten.
Ja, okay, ich meine...
Sie hätten wahrscheinlich damals geheiratet sonst.
Ja, vermutlich haben die jetzt schon ihren 30. Hochzeitstag,
ja.
grob. Und wann wird geheiratet?
Am Freitag, den 13.
Ja, super, ne?
Ich hoffe sehr. Also viele nennen das ja auch, für viele ist es ja auch ein Glückstag, so als Rebellion gegen den vermeintlichen Pechtag. Aber,
ich habe da kein Problem mit, überhaupt nicht.
Nö, ich auch nicht. Ich hoffe nur sehr stark, dass das kein kein diabolischer Schlussscherz ist von Elfie Donnelly damals nach dem Motto, ich lasse sie am Freitag den 13. heiraten. Ihr könnt euch selber denken, dass das schief geht.
Ja.
Glaube ich aber nicht.
Folge 148, eine verhängnisvolle Scheidung.
Ja, genau.
Oh Gott.
Oh Gott, oh Gott. Ja, wir sind uns einig, es ist eine herausragende Folge.
Und Tante Luisa
Folge.
Gibt das Haus in München auf und zieht bei den Blocksbergs ins Haus ein, wird wieder verbittert und mault Bibi den ganzen Tag an.
Sie zieht zu Boris.
Sie zieht zu Boris. Genau, zu ihren Eltern und zu ihrem Neffen.
Genau. So. Eine herausragende Folge.
Ich ja, glaub, definitiv.
Das muss man wirklich sagen. Und du hast recht, wenn man das Ganze so nochmal Revue passieren lässt in diesem Detail. Ja, du hast recht, vielleicht ist sie fast noch ernster als Folge 10.
Die ist noch erwachsener, finde ich.
Auf jeden Fall. vielleicht sogar die erwachsenste Folge. Ich würde dann tatsächlich noch Carla gibt nicht auf daneben packen, die ihre Ernsthaftigkeit, die ihre Erwachsenheit aber nicht über die Ernsthaftigkeit findet, sondern eher über die Thematik.
Die Frage ist ja, als Grundschulkind begreifst du wirklich
die Tragweite nicht?
Nein, überhaupt nicht.
Glaube ich auch nicht. Und deshalb ist das, glaube ich, auch eine Folge, die wächst mit den Jahren. Ja. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch eine Folge, und jetzt schließe ich mal den Bogen ganz zum Anfang, die wahrscheinlich auch bei Spotify nicht auftaucht, weil die für die jungen Leute nichts ist.
Taucht und die bei Spotify nicht auf?
Wir hatten, nein, also auftauchen, wir hatten doch überlegt, bei den Top, bei den
Top-Folgen. Ja, klar, das ist richtig.
Bei den meistgehörten Folgen.
Als Kind mochte ich die Folge überhaupt nicht.
Nee, ich auch nicht. Ich
fand, Hilfe, diese schreiende Tante, da kriegt man ja Angst vor.
Absolut.
Na, aber was es so damit auf sich hat, da muss man, glaube ich, schon fast erwachsen sein, um das alles so realisieren zu können.
Ja, das sehe ich genauso. Ja, wie gesagt, Fazit haben wir an dieser Stelle noch gezogen. Tolle Folge und schreibt uns gerne eure.
Vor allem erstmal nicht nur vom Inhalt, vom Aufbau her, auch diese ganzen Details, ne? Mit den Orten, sogar mit der expliziten Straße.
Und auch wenn
vielleicht
sie.
Vielleicht war das Zufall, das weiß ich nicht, aber.
Und auch wenn sie da über die Stadt fliegen. Ich bin ja wieder so der große Fan von durch Geräusche die Welt um Bibi und ihre Freunde da herum lebendig machen und das funktioniert hier hervorragend.
Ja, in dem Sinne kann ich nur sagen, im Grunde haben wir es.
Genau.
Damit.
Grüße erstmal an alle, egal ob Hamburg, München, Neustadt oder von Venedig, von wo. Schreibt uns mal, von wo ihr, wenn ihr außerhalb Deutschlands wohnt, diesen Podcast hört.
Richtig.
Das will ich wissen.
Am liebsten natürlich aus Herten.
Genau, außerhalb Deutschlands.
Herten ist ein eigenes Land.
Okay.
Haben wir gerade proklamiert.
Alles klar.
Gut, ich sage Antje, Dankeschön.
Danke, Stefan.
Und bis bald. Und um es mit Bibi zu sagen, Ene, Mene, Mickey Maus, diese Folge ist jetzt aus.
Hex, Hex!
Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.